In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in Fokus Südwest ist am Geschäft bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am 26. Juni 2025 durch Konrad. Die Themen: keine Wiederinbetriebnahme des AKW Fessenheim, Sommerlochthema oder Fallgrube für AKW-Gegner. Oberlandesgericht Karlsruhe halbiert Strafe. Querdenken und AfD-Aktivist Robert H. nun nicht mehr vorbestraft. Vor 5 Jahren wurden die maroden Reaktoren im AKW Fessenheim endlich abgeschaltet. Die rechtspopulistische Partei von Marie Le Pen, der Rassemble National, hat am 18.06.2025 einen Beschluss für die Inbetriebnahme. Die rechtspopulistische Partei von Marie Le Pen, der Rassemble National, hat am 18.06.2025 den Beschluss für die Wiederinbetriebnahme der schon für den Abriss vorbereiteten Atomkraftwerke Fessenheim durch die Nationalversammlung gebracht. Stefan Auchter, Geschäftsführer des BUND Regionalverbands Südlicher Oberrhein und Mitglied der Begleitkommission für den Abbau des Atomkraftwerks Fessenheim, sprach mit Radio Dreieckland. Ich habe mal wieder Informationen gekriegt, dass, das ist wohl eine ewige Geschichte, Fessenheim so ein bisschen reaktiviert werden soll. Und naja gut, ich denke mal, wir haben Sommerzeit und da muss es irgendwas an Themen geben. Und jetzt rufe ich mal an beim BUND in Freiburg und frage Steffen auch da erstmal. Hallo Stefan.
Hallo Konrad, hallo Radio Dreieckland.
Dann frage ich Steffen auch da ganz einfach, was es hier mit dieser Reaktivierung von Fessenheim auf sich hat.
Ja, die rechten Populisten, die wollen ja immer Atomenergie. Die finden das ganz super. Ich habe keine Ahnung, warum, was die da dran so reizt. Wahrscheinlich, weil es die dümmste Energie ist, die man sich vorstellen kann. Und das passt ins Konzept. Die Rechten in Frankreich, der Rassemblement National, die Partei von Marine Le Pen, hat im Parlament einen Beschluss durchgebracht, dass das Kernkraftwerk in Fessenheim reaktiviert werden soll.
Das hört sich aber erst einmal ziemlich zügig an. Ich meine, wenn das Parlament das beschließt, dann ist das immerhin im Parlament beschlossen.
Naja, das Parlament kann vieles beschließen, wenn es technisch gar nicht realisierbar ist, dann sind so Beschlüsse einfach völlig blödsinnig. Also ich kann auch im Parlament beschließen, dass der Mond zu Deutschland gehört, kann man machen, ne? Aber funktionieren tut es halt nicht. Und das Problem ist, also ich sehe da technisch keine plausible Möglichkeit, ne? Also ich bin ja in der Abbaukontrollkommission als einziger Nicht-Franzose und verfolge den Abbau sehr intensiv. Die Abbauvorbereitungen, also jetzt in diesem Jahr, Ende dieses Jahres, soll der eigentliche Abbau beginnen, der eigentliche nukleare Teil. Was bisher passiert ist, ist, dass nicht-nukleare Teile ausgebaut worden sind. Dazu gehören aber auch Großkomponenten wie die Turbinen, die Generatoren, zum Beispiel damit die Maschinenhalle, das ist das größte Gebäude am Standort, die ist etwa 60 Meter lang, 30 Meter hoch, damit die leer wird, damit man dort eine Ausgangsschleuse für schwach radioaktive Bauteile einbauen kann und auch für Lagerstätten. Man kann es ja nicht im Freien lagern, die Sachen. Von daher, das hat man freigeräumt, man hat Zwischenböden eingezogen, man hat Kräne installiert, die das ganze Material handeln und sowas, und das jetzt alles wieder zurückzubauen, das ist vollkommener Blödsinn. Also rein technisch kommt es mindestens einem Neubau gleich, was man da vorhat. Die Primärkreisläufe sind dekontaminiert, das heißt, da ist Säure durchgeflossen, die Oberflächen abätzt, um die anhaftenden radioaktiven, hochradioaktiven Stoffe abzulösen und in der Säure dann mit der Säure zu entsorgen. Das ist alles schon passiert, also eine technische Möglichkeit, das mit wenig Geld wieder zum Laufen zu kriegen. gibt es nicht.
Ja, aber das ist ja in dem Falle egal. Das heißt, dann brauchen wir halt eben einen Neubau. Sprich, das Parlament hat beschlossen, da wollen wir wieder was hinbauen. Und naja, dann darf es halt eben auch ein Neubau sein. Ich meine, wie kann man das Ganze einstufen? Was ist da los? Ich habe schon angefangen, ein bisschen Sommerthema. Oder wie ist das politisch einzustufen? Ich meine, wenn das Parlament hingeht und sowas beschließt, dann gibt es ja doch immer noch in Frankreich eine sehr, sehr, sehr starke Lobby für Atomenergie. Und die sagt eben nicht, Atomenergie ist dumm, sondern Atomenergie ist das.
Ja, das wissen wir ja. Also in Frankreich gehört Atomenergie zur Staatsräson, was auch damit zu tun hat, dass man Atombomben hat und haben will und baut. Du kriegst heutzutage niemand vom Ingenieurstudium weg angeheuert mit dem Ziel, Atombomben zu bauen. Vielleicht ändert sich das gerade mit der geänderten Weltlage, aber in den letzten 20, 30 Jahren, vor allem also nachdem der Kalte Krieg geendet hat und diese Ost-West-Konfrontation, die wir jetzt wieder haben, eigentlich in den Köpfen der Vergangenheit angehört hat, hast du niemand vom Studium weg reizen können, Bomben zu basteln. Und deswegen auch für das Ausgangsmaterial, für das Spaltmaterial für die Atombomben brauchte man die zivile Atomenergie. Außerdem argumentieren die Franzosen ja auch immer mit der Treibhausgasemission, die wir Deutsche ja deutlich mehr haben, immer noch deutlich mehr als in Frankreich bei der Stromerzeugung. Da haben sie ausnahmsweise recht. Aber trotzdem, das, was das Parlament beschlossen hat, ist nicht ein Neubau von Atomkraftwerken am gleichen Standort, sondern eine Reaktivierung der alten Atomanlagen. Und das ist, glaube ich, nur, also ich vermute mal, dieser Beschluss ist einfach mal nur so ein Dingen, um staatliche Institutionen in Diskredit zu bringen. Ne? Wenn jetzt das Parlament beschließt, wir reaktivieren Fessenheim und dann die Institutionen, also Atomaufsicht und EDF und sowas sagen, das funktioniert technisch nicht, dann kann das wieder bei ein paar Leuten verfangen, die sagen, ja, die staatlichen Institutionen arbeiten gegen die Beschlüsse von gewählten Regierungsvertretern. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass man die Rechten und Rechtsextremen, Rechtsradikalen, wie man es auch nennen mag, die wollen ja immer staatliche Institutionen schwächen. Und das kann damit ein Baustein sein.
Man kann allerdings auch daraus schließen, dass das Parlament sehr schlecht informiert ist oder anders ausgedrückt schlecht beraten wurde, als dieser Beschluss gefasst worden ist. Das klingt irgendwie wie Stuttgart 21. Das heißt, da wurde das Volk befragt und die Geschichte tut sich ewig hinziehen. Wer hat da das Parlament beraten oder wie sieht es aus in diesem Parlament? Ich meine, der Beschluss ist trotzdem gefasst worden.
Ja, der Beschluss ist gefasst worden. Es war so ein bisschen ein Trick dahinter. Das Parlament hat eine lange Beratung gehabt, also lange Sitzung gehabt. Dann hat man eine Sitzungspause gemacht. Ein paar Abgeordneten sind oder einige Abgeordnete sind nach der Pause nicht mehr in die Sitzung zurückgekommen. Und plötzlich hatte halt der Rassemblement National eine Mehrheit und damit wurde das beschlossen. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass das Parlament schlecht beraten wurde. Es gibt natürlich, auch wie bei uns, gibt es auch in allen Parteien Leute, die pro Atomenergie sind, das wissen wir alle. Und je konservativer, desto eher, was komisch ist, weil Atomenergie ist ja nicht unbedingt irgendwas, was konservativ per se ist, aber egal. Es gibt natürlich in anderen Parteien auch Befürworter der Atomenergie und in Frankreich noch viel, viel mehr als hier bei uns. Wir müssen uns schon vorstellen, dass auch die Presse in Frankreich viel freundlicher berichtet. Die Medien berichten viel freundlicher über Atomenergie. Die Schwierigkeiten werden eher mal so im Hintergrund gehalten. Es gibt ganz wenige, wie auch bei uns, ganz wenige unabhängige Medien, die in meinen Augen neutraler berichten. Das Witzige ist, dass vieles, was ich an Informationen kriege aus Frankreich, was kritisch berichtet wird über Atomenergie, kommt. Zum Beispiel von Satire-Magazinen. Das sind durchaus ernstzunehmende Artikel, aber der Charlie Hebdo zum Beispiel berichtet dann über ja zum Beispiel so Dinge wie diese Mikrorisse, die sie vor 2-3 Jahren hatten, deutlich intensiver, deutlich detaillierter als die staatlichen Medien.
Das heißt, das Ganze ist sozusagen hier tatsächlich ein Trick, wenn du das richtig gesagt hast. Sprich, das Parlament war etwas ausgedünnt und Rassemble, das National, hat praktisch die Chance ergriffen und einen ihm oder ihr angenehmen Vorschlag durchgebracht und entsprechend ja das Parlament etwas diskreditiert.
Ja, nicht das Parlament, sondern vermutlich die Genehmigungsbehörden. Ja, ich kann mir sonst nichts anderes vorstellen. Ich kann, also als Techniker kann ich fast ausschließen, dass man dieses Werk nochmal mit sinnvollem Material, Geldeinsatz reaktivieren kann. Von daher ist so ein Beschluss eigentlich Blödsinn. Aber der Beschluss wurde gefasst und warum jetzt genau, kann man nur vermuten. Und vermuten würde ich eben, dass es darum geht, die Genehmigungsbehörde, zwischen der Genehmigungsbehörde und dem Parlament quasi so ein Zerwürfnis, ein Misstrauen zu schaffen.
Okay, Stefan, ich danke dir auf jeden Fall mal für das Gespräch. Das heißt, Fessenheim bleibt im Gespräch. Im Juni 2021 ereignete sich im Freiburger Stadtteil Unterviere ein Angriff, bei dem mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. Zunächst wurden 2 Jugendliche durch den Querdenker-Aktivisten und AfD-Kader Robert H., die diesen als Fasche bezeichnet hatten, durch Pfefferspray verletzt. Die Ersthelfenden, ein älteres Ehepaar, verletzte der rechtsextreme Täter im weiteren Verlauf des Geschehens ebenfalls mit Pfefferspray. Als dieses leer war, stach Robert H. den Mann mit dem mitgeführten Taschenmesser nieder. Von dem Amtsgericht wurde dann, rund 1,5 Jahre später, lediglich die Pfefferspraystöße gegen das Ehepaar verhandelt. Robert H. wurde aber trotzdem verurteilt. 3 Jahre nach der Tat bestätigte das Landgericht Freiburg das Urteil aus erster Instanz. Die Verteidigung ging anschließend in Revision. Das Oberlandesgericht Karlsruhe verminderte vor 2 Monaten in ihrer Entscheidung nun das Urteil vom Landgericht erheblich. Mit 60 Tagessätzen wurde Roberts H. Strafe halbiert und er gilt zudem als nicht vorbestraft. Als vorbestraft gilt man erst ab einer Strafe von zumindest 90 Tagessätzen. Julian Steiger von der Beratungsstelle für Opfer rechter und rassistischer und antisemitischer Gewalt, Leuchtlinie, erläutert in einem Gespräch mit Radio Dreieckland die Hintergründe.
Bevor wir zum OLG Karlsruhe-Urteil kommen, über das wir sprechen wollen, magst du uns nochmal kurz mitnehmen und die Entscheidung vor dem Landgericht nochmal in ein paar Sätzen erläutern und kannst du sagen, was es für die beiden Betroffenen bedeutet hatte?
Also es gab, das ist jetzt auch schon wieder länger her, die Entscheidung des Landgerichts Freiburg. Wie du eingehend erwähnt hast, wurden ja immer nur die Pfefferspray-Angriffe auf sie verhandelt und nicht der Messerangriff zum Beispiel, der einfach gerade für den Mann, aber auch seine Ehefrau zentral ist und ohne den das alles nicht gesehen werden kann. Nach dem Landgerichtsurteil würde ich sagen, hatten sie einerseits die Hoffnung, dass es jetzt einfach vorbei ist. Also das ist, was man sich bewusst machen muss. Der Angriff war 2021. Das ist extrem lange her. Die wurden mit Pfefferspray und mit einem Messer praktisch aus dem Nichts angegriffen, wenn sie einfach unterwegs waren. Das sind extrem harte, potenziell traumatische Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und natürlich ist das eine extreme Belastung. Und dann ein Verfahren, das sich so lange zieht, wo sie dann immer wieder aussagen müssen, immer wieder in der Situation sind, dass die Anwältin von Robert H., die unter anderem im NSU-Verfahren Leute vertreten hat, also durchaus eine Szene-Anwältin aus der rechten Szene ist, sie nach ihrem Empfinden unverschämte Fragen stellt, versucht sie als Täterin darzustellen. Das ist an sich eine große Belastung. Deswegen war einerseits nach dem Landgerichtsurteil dieses Gefühl, jetzt ist es hoffentlich vorbei, wir müssen nicht nochmal aussagen müssen. Gleichzeitig blieb schon damals natürlich, wie auch schon beim Amtsgerichtsverfahren und in den Ermittlungen, das Problem, also dass halt nur der Pfefferspray-Angriff verhandelt wurde, dass alles andere schon damals rausgefallen ist und damit was Zentrales dieser brutalen Tat keinen Raum hatte.
Trotzdem wurde Robert H. verurteilt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Verteidigerin von Robert H., du hast sie schon erwähnt, die Neonazi-Szeneanwältin Nicole Schneiders und selbst Akteurin der extremen Rechten, unter anderem Besucherin des extrem rechten Gedenkens an die Bombardierung von Pforzheim. Diese legte Revision ein gegen das Urteil und das OLG Karlsruhe verminderte das Urteil nun im April 2025 enorm. Was genau entschied das Gericht und wie begründet es dieses Urteil?
Bevor ich zu der Begründung und Entscheidung komme, noch ein paar Sätze sagen. Wir haben mal mitgeschrieben, was Martin dazu gesagt hat, der ältere Mann, der angegriffen wurde, weil ich es wichtig finde, dass das auch im Zentrum steht und wird einfach mal vorlesen, was wir da mitgeschrieben haben. Nachdem er von dem Urteil gehört hat, hat er gesagt, ich bin sprach- und fassungslos. Ich habe zwei Jugendlichen helfen wollen und bin selber mit einem Messer und Pfefferspray schwer verletzt worden. Diese ganze Geschichte belastet mich bis heute. Nach dem Urteil fühle ich mich noch viel mehr alleingelassen, kann keinen wirklichen Abschluss finden. Bis heute habe ich Albträume. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas passieren kann. Ich fühle mich von der Justiz im Stich gelassen. Ich fühle mich vom Opfer zum Täter gemacht. So viel vorneweg, was dieses Urteil für Betroffene bedeutet oder dieser ganze Prozess, wie es Martin damit geht, der einfach beeindruckend Zivilcourage gezeigt hat und zwei Jugendlichen geholfen hat. Das OLG Karlsruhe hat die Strafe jetzt dazu nochmal herabgesetzt. Jetzt wird Robert H. nur noch zu 60 Tagessätzen verurteilt, wegen gefährlicher Körperverletzung auf Martins Frau. Der Pfefferspray-Angriff auf ihn wurde jetzt auch noch rausgenommen aus der Urteilsbemessung. Also was bleibt, ist potenziell zu Beginn hätte es eine Ermittlung eventuell Gerichtsverfahren geben können wegen versuchter Tötung und vierfacher gefährlicher Körperverletzung. Also das hätte sein können, nach einfach dem, was passiert ist, nach diesem brutalen Angriff. Verurteilung ist jetzt ein Fall von gefährlicher Körperverletzung, der dann noch mit 60 Tagessätzen eher niedrig bestraft wird.
Wie begründet das OLG Karlsruhe denn das enorm milde Urteil gegen den extrem rechten Aktivisten?
Also es gibt keine allzu ausführliche Urteilsbegründung. Einerseits stellen sie da sowas für, was gegen ihn spricht, und ihm werden so Sachen zugute gehalten, wie er ist nicht vorbestraft, eine lange zurückliegende Tat und weitere Sachen. Also solche Dinge. Es wird gleichzeitig nicht, und das zieht sich auch durch, dass fast nie diese politische Tatmotivation potenziell gesehen wird, was strafverstärkend auch hätte ausfallen können. Das taucht auch da nicht auf. Und dann, so wie wir es gehört haben, ging es davor darum, warum das nochmal niedrig gemacht wird, dass auch gesagt wird, dass Martin sich praktisch ihm entgegengestellt hat, Robert H. entgegengestellt hat, weil er die zwei Jugendlichen schützen wollte, wo er gesehen hat, die werden mit dem Pfefferspray von irgendeinem fremden Mann angegriffen, dass da praktisch gesagt wird, dass das potenziell auch ein rechtswidriges Entgegenstellen war und damit die Tat von Robert H. nicht strafbar ist, die er danach gemacht hat mit dem Pfefferspray. Also so ganz, ganz grob als Erklärung, sehr oberflächlich, weil wir es auch nur, wir haben die Akten dazu nicht vorliegen. Das ist so das, was wir gehört haben, und ich bin selber auch kein Jurist. Also so, um das wirklich ganz, ganz sicher zu haben, müsste man doch mal beim OLG nachfragen. Wäre ich auch spannend, was die öffentlich dazu sagen, wie es denn dazu kommt. Aber das ist das, was wir mitbekommen haben, wie es zu diesem jetzt nochmal milderen Urteil kommt.
dass es ein klarer Arbeitsauftrag an Radio Dreieckland, weil ich habe nachgeschaut, 120 Tagessätze hat das Landgericht bekräftigt in ihrem Urteil und das OLG hat das Urteil somit halbiert, also die Strafe halbiert.
Und was glaube ich, was mir gerade noch kommt, was glaube ich für die Vorstellung wichtig ist, weil ja die meisten Menschen jetzt nicht zwangsläufig mit OLG-Verfahren immer in ihrem Leben zu tun haben. Es gab da keine neue Verhandlung. Das ist jetzt nicht von der Logik so, dass da alle nochmal aussagen, sondern die haben sich im Prinzip die auf Aktenlage entschieden und da halt anders entschieden. Also nur das zur Einordnung, dass das bewusst ist, wie das OLG die Entscheidung trifft.
Genau, gutes Stichwort. Eben das Urteil begründet sich also nur auf Grundlage der Akten. Dort müsste aber auch stehen, dass der Täter seiner extrem rechten Gesinnung in seinen letzten Worten vor dem Landgericht nochmal Nachdruck verliehen hatte. Er präsentierte sich zudem als überzeugter AfD- und Querdenken-Anhänger und versicherte bis zuletzt nicht, dass er zukünftig, also aktuell, auch nicht mehr bewaffnet aus dem Haus ginge. Sind diese Aspekte ohne Berücksichtigung geblieben oder wie bewertest du das?
Also so wie wir es mitbekommen haben, ist es komplett, also wird es nicht berücksichtigt. Und das ist eben das, was ich, also so, ich gehe immer so auf alles Vorhergesehene ein, weil es für Martin ganz klar so ist, dass das Urteil des OLG ist so nochmal der letzte Schlimme in der Reihe von diesem, wie das ganze Verfahren gelaufen ist. Also das zieht sich durch und im Prinzip ist das beim OLG jetzt nochmal die letzte Stufe, dass es vom OLG noch runtergesetzt wird, die Strafe. Dass eine Person, die für die AfD, für den Gemeinderat kandidiert, übrigens im letzten Jahr wieder auf der Liste für die AfD stand, der bekannter Querdenken-Aktivist ist, dass der zwei Jugendliche angreift, weil sie ihn als Fascho bezeichnen und dann einfach Leute, die zufällig dazukommen, die Zivilcourage leisten, dass in diesem ganzen Verfahren der politische Rahmen als potenzielle Tatmotivation fast keine Rolle gespielt hat, zieht sich auch dadurch und das finde ich persönlich bis heute komplett unverständlich und erschreckend und es hätte eben auch dann, es hätte ganz anders verhandelt werden können, es hätte eine viel größere Rolle spielen können. Wie spielt die eventuell die politische Motivation von Robert H. eine Rolle bei allem und müsste das nicht zu einer höheren Strafe führen?
Robert H. liegt mit der Strafe unter 90 Tagessätze, also er gilt als nicht vorbestraft. Könnte dieses Urteil für gewaltbereite AkteurInnen der extreme Rechte Schule machen, à la ich kann politische Gewalt ausüben gegen Andersdenkende und sollte ich erwischt werden, muss ich nur in die höhere Instanz gehen, um vorstrafenfrei rauszukommen? Oder anders gefragt, können sich extrem rechte Täter durch dieses Urteil zu Gewalttaten ermutigt sehen?
Das ist eine theoretische Frage. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber was natürlich bleibt, ist eine Verhandlung wegen einer potenziell versuchten Tötung, mehrfacher gefährlicher Körperverletzung, Angriff mit Pfefferspray, mit einem Messer und mit einer extrem geringen Strafe nach diesem langen Verfahren. Eine Betroffene, die nicht ausreichend gehört wurden, eine sofortige Einstellung des Messerangriffs und des Pfefferspray-Angriffs an die Jugendlichen, noch bevor es überhaupt vor Gericht verhandelt wurde, also von der Staatsanwaltschaft und jetzt letztendlich diese extrem niedrige Strafe. Also so, wenn wir davon reden, dass es ganz klar für unsere Demokratie eine Gefahr von rechts gibt, dass Menschen aus rechtsextremen, aus rassistischen, aus antisemitischen, aus queerfeindlichen Gründen angegriffen werden und dass wir als Gesellschaft diese Gefahr ernst nehmen sollten und schauen können, was wir dagegen tun können. Also das ist nicht das, was ich in diesem Urteil oder in der Ermittlung zwangsläufig sehe.
Bevor wir zum Abschluss nochmal auf die Betroffenenperspektive blicken, möchte ich doch nochmal eine weiterführende Frage stellen. Du hast es schon bezeichnet als Gefahr für die Demokratie. Ich weiß zwar nicht, ob das zu weit hergeholt ist und ich weiß auch nicht, ob du etwas dazu sagen kannst, aber ich habe von diesem OLG-Urteil, um den es hier geht, gestern erfahren und und gleichzeitig gab es ja das Urteil vor dem Bundesverwaltungsgericht Leipzig, dass das Kompaktverbot gekippt hatte. Begründet hatte es dort, dass trotz der richterlich bescheinigten verfassungswidrigen Inhalten das nicht für ein Verbot eines solchen extrem rechten Magazines genüge, weil in diesem Magazin ja auch andere Inhalte aufzufinden seien. Trotz dieser Unterschiede, die ja da sind, da ging es eher um Vereinsrecht und hier ging es um Strafrecht von Individuen und dort halt um ein, ich will nicht sagen Presseorgan, aber irgendwas mit Medienorgan. Siehst du vielleicht trotzdem Gemeinsamkeiten in diesen beiden Urteilen?
Ich weiß über das andere Urteil zu wenig. Also ich weiß da nur Oberfläche dazu. Was ich dazu sagen kann, ist, was wir schon leider beobachten bei den Menschen, die wir beraten, die wir unterstützen, die rechte Gewalt erleben. Und wenn es zu Ermittlungsverfahren, wenn es zu Gerichtsverfahren kommt, also dass eine rechte Tatmotivation, dass eine rassistische, dass eine queerfeindliche Tatmotivation keine große Rolle spielt in Gerichtsverfahren oder auch bei Ermittlungsverfahren, obwohl es für die Betroffenen das Zentrale ist, das haben wir leider sehr, sehr häufig in Beratung. Also da ist jetzt der Fall von Martin und die OLG-Entscheidung ist natürlich besonders krass, aber es ist jetzt nichts, was wir sonst nicht sehen, ähnliche Dynamiken. Also so, ich weiß nicht genau, was alles die Gründe sind, oder das wäre eine andere große Frage, aber man sieht schon deutlich bei Gerichtsverhandlungen, dass die Tatmotivation rassistisch, queerfeindlich oder auch einfach rechtsextrem sehr selten gesehen wird, eher negiert wird und auch fast nie zu einem Strafverschärfen berücksichtigt wird, was das Gesetz durchaus hergibt. Also das ist was, wo ich aus unseren Beratungen sagen kann, es zieht sich leider durch.
Kommen wir zuletzt nochmal auf die Perspektive der Betroffenen zu sprechen, die ja im Zentrum eurer Arbeit liegt. Du hast es vorher erwähnt, Martin, der Ehemann des Ehepaars, empfindet das Urteil als explizite Täter-Opfer-Umkehr. Wie geht es ihm denn aktuell und wie geht er mit diesem schockierenden Gerichtsurteil um?
Ja, nicht gut. Also es ist leider das, was sich seit Jahren zieht und was jetzt nochmal eine neue Stufe gefunden hat. Martin und seine Ehefrau haben zwei Jugendlichen geholfen, haben Zivilcourage gezeigt. Was sie auch bis heute sagen, das würden sie auf jeden Fall wieder machen und sind jetzt damit konfrontiert, dass es ein extrem niedriges Urteil gab für heftige Verletzungen, die ihnen zugefügt wurden, für einen heftigen Angriff. Das ist, ja, ihm geht es nicht gut damit. Er findet es vollkommen unverständlich, ist fassungslos, ist wütend. Also alles, finde ich, sehr nachvollziehbare Gefühle, die er da gerade hat.
Zum Abschluss wagen wir einen Blick nach vorne. Wie geht es jetzt weiter für das betroffene Ehepaar? Es heißt ja aus juristischen Kreisen in solchen Fällen manchmal, was auch durchaus zynisch gelesen werden kann, wenn man die Torturen berücksichtigt, die Betroffene vor Gericht immer und immer wieder durchleben müssen. Dennoch heißt es manchmal, der Weg für eine Zivilklage stünde den Betroffenen ja offen. Ist das eine realistische Option?
Also für das Ehepaar ist erstmal die Realität, also wie gesagt, der Angriff war 2021 und für sie ist es natürlich eine Belastung, da irgendwie auszusagen. Also bei allem Schlimmen sind sie jetzt zumindest froh, dass jetzt erstmal dieses Strafverfahren rum ist. So traurig das ist bei dem Ausgang, aber immerhin das. Eine potenzielle Zivilklage ist jetzt erstmal nicht das, was für sie im Fokus steht, sondern irgendwie versuchen zu können, trotz dieses erschreckend niedrigen Urteils irgendwie damit für sich einigermaßen abschließen zu können.
Das sagt Julia Steiger von der Beratungsstelle Opferrechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt der Leuchtlinie. Wir sprachen über das skandalöse Urteil gegen Robert H., denn das OLG Karlsruhe halbierte das Urteil zu 60 Tagessätzen für Körperverletzung. Und damit bleibt der extrem rechte Akteur und Täter ohne eine Vorbestrafung. Vielen Dank, Julian, für das Gespräch.
Sehr gerne, danke dir.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 26. Juni 2025 durch Konrad.
Fokus Südwest, Nachrichten von links unten.